Ich bete mal mit uns. Herr unser Gott, danke dafür, dass du uns dein Wort gibst. Danke für die Bibel, dass wir darin lesen dürfen, was dein Wort für uns ist, was dein Wort für dein Volk war durch alle Zeiten hindurch und dein Wort für uns bis heute ist. Bitte rede du durch dein Wort heute. Schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Einige Wochen sind wir schon mit den Sprüchen unterwegs in dieser Sommerpause und ich habe viel gelernt in den vergangenen Wochen, zumindest da, wo ich hier war und Predigten über die Sprüche gehört habe. Zum Beispiel in der letzten Woche, wo uns Sabine noch einmal gesagt hat, die Sprüche, das sind eigentlich die Alltagsthemen. Tausende unterschiedliche Themen, die die Vielfalt unseres Alltags deutlich machen. Bei den Sprüchen geht es darum, wie sich der Glaube im Alltag gestalten lässt. Und auch der Spruch, den wir heute vor uns haben, der nimmt uns mit hinein, mitten hinein in den Alltag, in unsere Beziehungen, in unser praktisches Zusammenleben. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ich lese ihn uns noch einmal. Wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Oder man könnte auch etwas freier übersetzen, wenn einer seine Fehler vertuscht, wird er damit kein Glück haben. Wenn er sie aber bekennt und künftig meidet, wird man sie ihm verzeihen. Gott redet im Alten Testament auf sehr unterschiedliche Weise. Zum Beispiel im Gesetz, da heißt es schlicht, Gott sagt, du sollst nicht töten, zum Beispiel. Oder in den Propheten, da wo Gott einen Menschen, einen Propheten, eine Prophetin schickt, um in eine bestimmte Situation nochmal das Wort Gottes aktuell zu sagen. Zum Beispiel Micha 6, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das war in der Situation von Micha im 8. Jahrhundert vor Christus das entscheidende Wort, was Gott noch einmal aktuell sagen wollte. Diese Worte, die wir dort finden im Gesetz und in den Propheten, die haben ihre Autorität durch den, der sie spricht, Gott selbst. Das ist bei der Weisheit, bei den Sprüchen etwas anders. Die Sprüche sind eher so etwas wie Ratgeber mit Spielraum und Freiheit zum eigenen Urteil. Die Sprüche haben ihre Autorität darin, dass sie unmittelbar einleuchtend sind oder dass sie sich mit der Lebenserfahrung decken oder dass sie durch ihre Begründung überzeugen. Zum Beispiel Sprüche 26, Vers 20. Wenn kein Holz mehr da ist, so verlischt das Feuer. Und wenn das Tratschen aufhört, so hört auch der Streit auf. Durch den Vergleich wird deutlich, es leuchtet unmittelbar ein. Stimmt, es deckt sich mit meiner Erfahrung. So ist das bei den Sprüchen. So ist das auch bei diesem Spruch. Wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Erbarmung erlangen. So ist das bei jeder neuen Steuer-CD, die gefunden wird. Es gibt eine hektische Betriebsamkeit von Selbstanzeigen von Menschen. Wer sie leugnet, dem wird's nicht gelingen. Oder es gibt die bizarre Geschichte aus den 80er Jahren, dass in einer europäischen Großstadt mitten in der Nacht Jugendliche in eine Telefonzelle gegangen sind und wahllos lokale Nummern angerufen haben. Und wenn sich die verschlafene Stimme am anderen Ende gemeldet hat, nur einen Satz gesagt haben. Es ist alles rausgekommen. Und die Geschichte geht so weiter, dass es tatsächlich einige Selbstmorde in der Nacht gegeben haben soll. Keine Ahnung, ob da was dran ist, aber es bestätigt, dass dieser Satz sich mit unserer Lebenserfahrung deckt. Oder wie ist das mit der kleinen Lüge, die ich verbreite und die sich dann mit längerer Zeit immer mehr aufbauscht zu einem Lügengebäude, wo ich mir merken muss, dem habe ich das gesagt und der habe ich das. Und die dürfen nicht miteinander, weil es wird immer komplizierter und komplizierter. Und ich merke, dass ich damit vor die Wand renne. Wie peinlich, wenn mir meine eigene Lüge nachgewiesen wird und ich blamiert dastehe. Und was für ein Zeichen von Stärke, wenn ich es schaffe, meinen Fehler einzugestehen und um Entschuldigung zu bitten. Und ich habe es jedenfalls persönlich noch nie erlebt, dass mir dann nicht die Entschuldigung gewährt worden wäre. Gucken wir uns die zwei zentralen Begriffe in diesem Spruch an, die Missetat und die Barmherzigkeit. Missetat, man kann auch übersetzen Verfehlung, Fehler, Sünde, Mist gebaut oder wie auch immer. Ein Wort, das uns im Alten Testament häufig begegnet. Ein Wort für Sünde. Dafür gibt es im Hebräischen nicht nur ein Wort, sondern eine ganze Anzahl von verschiedenen Wörtern für das, was wir Sünde nennen. Allen gemeinsam ist, dass sie kein moralisches Etikett sind. Anders als so, wie wir heute häufig Sünde gebrauchen oder was da so mitschwingt an Moralien. Das häufigste Wort im Hebräischen ist die Chataa, die Verfehlung. Das ist wie wenn jemand einen Speer auf eine Zielscheibe wirft und der Speer verfehlt die Zielscheibe. Sünde als Verfehlung. Sünde als Zielverfehlung. Als wollte dieser Begriff sagen, mein Leben geht in eine falsche Richtung. Das bezeichnet Sünde. Hier in unserem Spruch ist ein anderer hebräischer Begriff gebraucht, die Pescha'a. Die Missetat, die schlechte Tat, Diebstahl, Lüge, Dummheit im kleinen und im großen Maßstab sind damit gemeint. Da, wo ich etwas mitgehen lasse, weil ich meine, es unbedingt haben zu müssen, genauso wie da, wo ich bei der Steuererklärung es nicht ganz so genau nehme. Oder die Lüge, da, wo ich die Wahrheit nur so ein bisschen verdrehe, damit ich im positiven Licht dastehe. Genauso wie das Lästern, das Reden hinter dem Rücken, das dort, wo ich falsch Zeugnis rede. Worte können tiefer verletzen als Schläge. Während der blaue Fleck irgendwann ausheilt, kann die Wunde, die ein Wort hinterlässt, ein gesprochenes Wort oder ein nicht gesprochenes Wort, viel tiefer sitzen. Worte kann ich nicht zurücknehmen. Immer wieder begegnet uns das. In der Bibel die Macht der Zunge. In Jakobus 3 gibt es dort einige Sätze zu. Da heißt es zum Beispiel, denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf Kurs gehalten, auf dem Kurs, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann doch große Dinge anrichten. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr fluchen wir Menschen, die doch das Ebenbild Gottes sind. Diebstahl, Lüge, Dummheit, all das bezeichnet dieser Begriff mit Sünde. Das Schlimme an Sünde, an Missetat, an Fehlern ist nicht, dass sie passieren, sondern dass wir sie leugnen, dass wir sie vertuschen wollen. Das ist wie ein dummer Reflex, den schon kleine Kinder mitbringen und der sich leider nicht auswächst, wenn man erwachsen wird. Bei uns früher gab es einen dieser geflügelten Sprüche, den man so aus seiner Kindheit mitbringt. Wenn irgendwas passiert ist und wir vier Kinder gefragt wurden und keiner war es gewesen, dann hieß es immer, ja, das war wieder Herr Niemann und Frau Keiner. Und was bin ich froh, dass uns das in der Erziehung anders gelungen ist, dass unsere Kinder heute problemlos, wenn sie Fehler machen, wenn die überhaupt passieren, dass sie freiwillig zugeben. Das ist gar kein Problem bei uns. Wie schön. Wie schwer fällt es mir bis heute, ein falsches Wort, mich um Entschuldigung zu bitten für ein falsches Wort. Und doch ist es so wichtig, weil es die Beziehung klärt, und weil etwas, was zwischen uns steht, ausgeräumt wird. Da ist ja die deutsche Sprache auch sehr ehrlich. Es steht etwas zwischen uns. Eine Last, die weggeräumt werden kann und muss, damit die Beziehung wieder ins Lot kommt. Bei allen Erklärungsversuchen über das, woher das Böse in dieser Welt kommt, finde ich ehrlich gesagt die Bibel am realistischsten. Sie sagt uns nicht, der Mensch sei edel, hilfreich und gut. Und wenn nur die Umstände entsprechend sind, dann kann er sich entsprechend entfalten. Und sie sagt auch nicht das Gegenteil. Der Mensch sei des Menschen Wolf und muss nur klein gehalten werden, damit er nicht seine böse Natur zur Entfaltung bringen kann. Nein, die Bibel stellt uns den Menschen vor als das Ebenbild Gottes, als seinen Generalstatthalter auf dieser Erde, mit dem großen Auftrag zu bebauen und zu bewahren. Diese zwei Stichworte fallen gleich im ersten Kapitel der Bibel. Und wenn ich mir unser Verhalten angucke, merke ich, wie schwer wir uns damit tun, zu bebauen und zu bewahren. Ebenbild Gottes, aber eben auch nicht Marionette, sondern mit der Möglichkeit, uns gegen Gott zu entscheiden, ihm den Rücken zu kehren. Ziel des Lebens des Menschen ist es, mit seinem Schöpfer in Einklang zu leben, in Gemeinschaft und miteinander in Gemeinschaft leben zu können. Und doch beschreibt uns gleich am Anfang die Bibel in der Geschichte von Adam und Eva, von Kain und Abel, vom Turmbau zu Babel, dass wir Menschen uns gegen Gott entscheiden, dass wir das Leben in die eigene Hand nehmen wollen, dass wir Gott misstrauen. Was, wenn Gott es doch nicht gut mit uns meint? Warum enthält er uns diesen einen Baum im Garten vor? Warum will er über Gut und Böse entscheiden? Das möchte ich viel lieber. Ich möchte so sein wie Gott. Das bezeichnet das Alte Testament als Sünde. Der zweite Begriff, die Barmherzigkeit. Erbarmen, Mitgefühl kann man auch übersetzen. Gottes Antwort auf die Sünde ist nicht die Bestrafung, sondern der Ruf zur Umkehr, die Einladung, es auszusprechen und es zu beheben. Barmherzigkeit heißt wörtlich übersetzt ein Herz für die Armen. Ein Mitgefühl, das sich nicht darin sich erschöpft, dass wir zu Tränen gerührt auf dem Sofa sitzen und nicht hochkommen, sondern ein Mitgefühl, das tätig wird. So wie der Aussätzige, der Jesus begegnet in Markus 1, und wo, da heißt es, Jesus Mitgefühl hatte. Oder Luther hat übersetzt, Jesus jammerte es. Und selbstverständlich heilt er den Aussätzigen. Oder wie die beiden Blinden, die zu Jesus kommen und laut rufend von Weitem sagen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich unser. Und die Menschen drumherum wollen sie zum Schweigen bringen, weil das ja unangenehm ist, wenn da Leute so laut rumpöbeln. Und Jesus hat Mitgefühl mit ihnen und heilt sie. Oder als eine große Menschenmenge, 5000 und mehr Leute, ihm einen Tag lang zugehört haben und er guckt über die Menschenmenge und es jammerte ihn. Und er macht aus 5 Broten und 2 Fischen ein Picknick vor 5000 Leute. Ich glaube, wenn man sich die Evangelien durchliest und man sollte ein Etikett Jesus aufdrücken, dann wäre es genau das. Was zeichnet Jesus aus? Mitgefühl. Das ist Jesus. Mitgefühl führte ihn ans Kreuz. Mitgefühl führte ihn dazu, dass er am Kreuz unsere Schuld getragen hat. Das Kreuz ist die Brücke über die Kluft, die Sünde geschlagen hat zwischen uns und Gott. Jesus ist diese Brücke, über die die Sünde geschlagen hat. Gott stellt sich schon im Alten Testament als Barmherziger vor. Da war Mose erzürnt über das Volk, das ein goldenes Kalb geschmiedet hat, vom Berg runtergekommen und hat die beiden Steintafeln zerschlagen und sich tierisch aufgeregt über dieses ungehorsame Volk und wird von Gott wieder auf den Berg hochgerufen und bekommt dort 2 Steine, 2 neue Steintafeln. Und da heißt es in Exodus 34, da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat zu Mose. Und Mose rief aus den Namen des Herrn, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und Mose rief aus, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergib Missetat, Übertretung und Sünde. Barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Manchen mag das bekannt vorkommen. So heißt es auch in Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Diese Stichworte, diese Eigenschaften Gottes sind so allgemein bekannt, dass auch der etwas seltsame Prophet Jona sie genau kannte. Und ihn das dazu geführt hat, dass er gerade nicht Gott gefolgt ist auf dem Weg nach Ninive, sondern in die entgegengesetzte Richtung geflohen ist nach Tarsus. In Jona 4 heißt es, und Jona sprach zum Herrn, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsus fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Ja, auch Jona wusste, das zeichnet Gott aus. Barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Güte. Kennt ihr den Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Ich finde Gnade einen unklaren Begriff. Denn Gnade, das kann auch den Cäsar bezeichnen, der im Circus Maximus in Rom sich die Gladiatorenwettkämpfe ansieht. Und am Ende, wenn nur noch einer übrig bleibt, er dann seinen Daumen hebt oder senkt. Je nachdem, wie auch das Publikum grölt und kreischt, aus Willkür oder aus Kalkül. Das kann Gnade sein, jemanden zu begnadigen. Grundlos oder jedenfalls sind uns die Gründe nicht klar. Oder das kann der Amon Goeth sein in dem Film Schindlers Liste, der Aufseher in Auschwitz, der von Oskar Schindler gesagt kriegt, sei doch auch mal gnädig. Und dann kommt der kleine Häftlingsjunge und schrubbt seine Badewanne und sie wird nicht richtig sauber, weil es zu lange her ist, dass sie das letzte Mal geschrubbt wurde. Und Amon Goeth sagt, gnädig lässt er ihn trotzdem gehen und besinnt sich dann doch eines anderen und als er schon weit weg ist, erschießt er ihn von ferne. Gnade ist ein unklarer Begriff. Barmherzigkeit ist so viel klarer. Und Barmherzigkeit ist eine wichtige Näherbestimmung der Gnade. Barmherzigkeit, Mitleid, das Herz, das für den anderen schlägt. Warum handelt jemand barmherzig? Nicht aus Kalkül oder Willkür, sondern aus Liebe und Zuwendung. Jesus, der in freiwilliger Hingabe ans Kreuz geht. Das ist Barmherzigkeit. Das ist Mitleid. In Jesus können wir am zuverlässigsten, vielleicht können wir nur in Jesus zuverlässig erkennen, wer Gott wirklich ist. Gott findet sich nicht ab mit der Trennung durch die Sünde, sondern Gott überwindet die Trennung. Und deswegen ist das Kreuz das entscheidende Symbol für unseren Gott, das entscheidende Symbol für die Barmherzigkeit. Luther hat gefragt, wie finde ich einen gnädigen Gott? Und er hat ihn gefunden im Lesen des Neuen Testamentes. Im Lesen über Jesus, dessen Kernkennzeichen das Mitleid ist. Im Lesen über das Kreuz, das Symbol für die Barmherzigkeit Gottes. Ein Kollege von mir, ich arbeite in der Studentenarbeit und der hat einmal gesagt, was ist das Wichtigste? In der Studentenzeit das Wichtigste ist, einen Menschen zu finden, der mich kennt und der mich begleitet. Also er hat nicht gesagt, das Wichtigste im Studium ist, einen guten Studienabschluss zu machen, um einen guten Job zu kriegen. Er hat auch nicht gesagt, das Wichtigste im Studium ist, einen Partner fürs Leben zu finden. Sondern einen Menschen, der mich kennt und mich begleitet. Einen Freund zu finden, dem ich erlaube, in mein Leben hineinzureden und dem ich gestatte, in mein Leben hineinzusehen. Einen Menschen, einen Freund, zu dem ich kommen kann. Ich habe mal wieder Mist gebaut, wir müssen reden. Einen Menschen, der für mich beten kann. Einen Menschen, zu dem ich kommen kann und sagen kann, kannst du dir mal meine Beichte anhören und mir die Vergebung von Jesus zusprechen? Ich denke an einen alten Mann, mit dem ich zusammen im Chor gesungen habe. Und wir haben irgendein klassisches Stück gesungen, das ich nicht mehr genau weiß. Und da ging es irgendwie um Beschneidung. Und wir haben mal nachgelesen im Neuen Testament, worum es da ging. Und hinterher kommt er auf mich zu nach der Chorprobe und es bricht förmlich aus ihm raus. Und er erzählt mir, dass er damals in der Hitlerjugend jahrelang haben sie zusammen Sport gemacht und dann hinterher zusammen als Flakhelfer und waren dann nach dem Sport zusammen duschen. Und ein Junge, der war immer vorm Duschen verschwunden. Und irgendwann, nach mehreren Jahren, haben sie ihn gezwungen, mit ihnen zu duschen und da hinterher zusammen zu sein. Und die Aufseher und die Jungs haben zusammen geduscht und haben sie festgestellt, dass er beschnitten war. Und nächste Woche war er nicht mehr da. Und der weiß bis heute nicht, ob ihn die Aufseher erwischt haben oder ob er entkommen konnte. Und dann erzählt er mir, dass er das noch nie jemandem erzählt hat, 65 Jahre lang. Seine Frau wusste nichts davon und kein Freund. Was für eine Not, die er die ganzen Jahrzehnte mit sich rumgetragen hat. Was haben wir Christen es gut, dass wir eine Adresse haben, wo wir Schuld und Versagen benennen können, wo das ausgeräumt werden kann. Es gibt Dinge, die kann ich nicht mit mir selbst ausmachen, weil ich es dann nicht aus dem Kopf kriege. Ich muss es vor jemandem aussprechen und dann ist es einmal raus ausgesprochen. Und ich kann es von dem anderen hören, das, was ich selber durchs Lesen alleine nicht verstehen und in mich aufnehmen kann. Wenn der andere, die Schwester oder der Bruder mir sagt, im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus ist auch für dich gestorben. Ich habe das manches Mal erlebt, dass ich bei der Beichte, so wie das ja heißt, war und hinterher das Lächeln nicht aus meinem Gesicht gekriegt habe. Als wäre den ganzen Tag Sonnenschein, so wie wir es hier in Marburg gar nicht kennen. Wie kann das aussehen, so ein kleines Beichtgespräch? Ich brauche nicht viel dafür. Ich brauche eine Schwester oder einen Bruder, dem ich vertraue. Ich brauche einen ruhigen, entspannten Ort, geschützten Rahmen und dann den Mut, einfach auszusprechen, meine Schuld vor Jesus auszubreiten. Und dann von dem Zeugen, der Schwester, dem Bruder zu hören. So steht's in der Bibel, in 1. Johannes 1. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht und vergibt uns all unsere Sünde und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und als Diener von Jesus Christus sage ich dir, dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin in Frieden. Und dann gemeinsam Gott zu loben und das Strahlen nicht mehr aus dem Gesicht zu kriegen. Das ist uns geschenkt als Christen. Dann gehört dazu das Bekennen, das Hören der Vergebung und das Lassen. Das ist die zweite Frage, die dann nach der Vergebung dazukommt. Was ist jetzt nötig? Auf wen muss ich zugehen, nachdem wir das jetzt vor Gott geklärt haben? Bei mir war das so, dass ich einmal in ein Geschäft gehen musste und eine alte Rechnung begleichen musste, weil ich vor Jahren dort einen Radiergummi, den ich meinte, unbedingt haben zu müssen, habe mitgehen lassen. Und es hat mich, glaube ich, mehrere Wochen gekostet, um den Mut aufzubringen, zu dem Mann an der Kasse zu gehen und zu sagen, ich muss noch was bezahlen. Und was für eine Erleichterung, das bezahlt zu haben, das ausgeglichen und ausgeräumt zu haben. Was ist jetzt nötig? Auf wen muss ich zugehen? Was muss ich noch klären? Oder was ist jetzt nötig? Wie kann ich mich vor Rückfall schützen? Es gibt Dinge, die kann ich immer wieder vor Gott bringen und brauche doch Hilfen, dass ich darin nicht zurückfalle. Pornografie ist so ein Thema. Wie schaffe ich es? Ich schaffe es, glaube ich, nur mit einem Freund, den ich als Zeugen mit einweihe, dem ich sage, frag mich nächste Woche. Und dann wieder, frag mich nächste Woche, um hier weiterzukommen, nach der Vergebung auch das Lassen einzuüben. Kennt ihr den Unterschied zwischen Petrus und Judas? Judas sieht ein, was er falsch gemacht hat und weiß sich nicht anders zu helfen, als sich das Leben zu nehmen. Und Petrus sieht auch ein, was er falsch gemacht hat und findet die Möglichkeit, mit Jesus zu einer Klärung der Beziehung zu kommen. Jesus' Vergebung ist immer nur einen einzigen Satz weit entfernt. Sein Ohr ist immer offen und sein Blick ist immer barmherzig, freundlich zugewandt. Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Was haben wir für einen fehlerfreundlichen Gott, dessen Kreuz auch für uns steht? Und wenn dein Leben in eine falsche Richtung geht, dann kehr um. Dreh dich um, krieg die Kurve. Für Jesus ist keine Last zu schwer, kein Thema zu intim, keine Sünde zu groß. Nutz doch die Gelegenheit, gleich heute. Zum Beispiel nachher während des Lobpreises, in der Gebetszeit oder nach dem Gottesdienst, auf einen Christen, den du vertraust, zuzugehen. Schuld zu bekennen und die Freude der Vergebung zu erleben. Wir haben noch einen Moment Stille.